Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Eine neue Folge, ein neues Wort. Ich bring's mal direkt auf den Punkt: Languishing.
Ja.
Poh. Das ist wirklich krass, wenn man sich mit der mentalen Gesundheit beschäftigt und wenn man sich mal so den Deep Dive wagt an der einen oder anderen Stelle, dann kommt man wirklich auf nicht nur Begrifflichkeiten, sondern auch Phänomene, von denen man wahrscheinlich vorher gar nicht denken würde, dass es sie gibt. Oder auch manchmal denkt man so, hä, aber das ist doch vollkommen klar. Wie zum Beispiel die Hände.
Ja.
Was sie für eine Wirkung haben können. Oder aber auch das Fahrradfahren. Also so ganz normale Dinge des Lebens, wo wir irgendwie jetzt sagen würden, was, und daraus sollen wir jetzt irgendwie eine ganze Folge machen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen random. Aber auch das Languishing ist ein Begriff, der es ganz schön in sich hat. Und dementsprechend bin ich froh, dass es heute Freitag ist und ich das alles besprechen kann mit Dr. Burak Yildirim. Hallo erstmal.
Hallo zurück und einen wunderschönen guten Tag. Ich bin auch sehr begeistert gewesen, als wir gemeinsam unabhängig voneinander über diesen Begriff gestolpert sind, der sehr spannend ist, der auch eine sehr interessante vielleicht Phase, wenn man es mal so formulieren darf, darstellt im Bereich der mentalen Gesundheit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute drüber sprechen. Ich denke, für viele ist der Begriff völlig neu und nicht aus der Asservatenkammer. Wird eine tolle Folge. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen.
Definitiv. Und du trinkst Tee und du hast uns in der letzten Folge ja schon ein bisschen reingeholt in deine Ritualien. Und wenn Tee ist, dann ist es etwas, das vor allen Dingen dir nochmal neue Energie gibt und neue Kraft gibt.
Ja.
Und da flog gerade der Tee rein und ich dachte mir so jetzt hol da einmal tief Luft. Und so tief Luft und so einen tiefen Schluck, dass wir über das Languishing reden können.
Genau.
Auch nicht so schlecht. Also es ist ein Ritual, das ich nur bestätigen kann. Es ist auch nicht nur ein Spruch, es ist tatsächlich auch beim Podcasten.
Ja. Ich halte meine Rituale.
Ja, genau. Auch während des Podcasts, ganz genau. Burak, wie war dein Mental Health Moment der Woche? Abgesehen davon, dass deine Frau DP bringt. Was auch schon ein toller Moment ist.
Was definitiv ein toller Moment ist. Wir haben auch, wenn wir beim Thema Rituale bleiben, wir haben auch den Gute-Nacht-Tee als Ritual. Ja. Also der kommt 5 bis 6 Mal die Woche vor. Einmal kann es sein, dass es einfach nicht passt, weil wir dann spät heimkommen, weil wir noch unterwegs waren, was auch immer. Aber ansonsten endet der Tag meistens auch mit einem Tee. Aber das war nicht der Mental Health Moment der Woche, weil den habe ich ja durchgehend, dankenswerterweise und Gott sei Dank, sondern ja, das war etwas, was, wie soll ich sagen, wir haben Familienzuwachs bekommen, also wir haben die Familie erweitert.
Oh.
Ja, genau, und zwar um meine Schwägerin, also die Schwester meiner Frau.
Die gab's vorher nicht, die tauchte plötzlich auf und sagte.
Nein, die gab's. Aber die gab's tatsächlich. Ich bin über 20 Jahre mit meiner Frau zusammen. Und ich habe ihre Schwester das erste Mal persönlich kennengelernt. Wir haben uns das erste Mal gesehen. Und
das ist spooky.
Spooky. Auf der einen, also es war halt gewissen Umständen geschuldet. So muss man es einfach sagen. Es gab einfach sehr, sehr viele Jahre keinen Kontakt zwischen den beiden. Und demzufolge auch keinen Kontakt für mich mit meiner Schwägerin. Und dann haben die, ich glaube vor einem Jahr circa müsste das gewesen sein, Kontakt aufgenommen, geschrieben, was man heutzutage macht, gesprochen, telefoniert und so weiter. So, und dann war das Thema, was ist mit Treffen? Was ist das erste Mal dann sehen, ja, die Familien gegenseitig vorstellen, weil sie hat ja drei Neffen beziehungsweise Nichten. Ich habe, oder meine Frau vor allen Dingen, hat eine Nichte, die sie auch noch nie gesehen hatte vorher. Und ja, und so kam es, dass wir uns das erste Mal getroffen haben, was natürlich im ersten Moment auch etwas ungewohnt war. Ich meine, man trifft ja immer mal wieder Leute das erste Mal im Leben. Aber dass es sich um Familie und in dem Fall ja auch jetzt nicht irgendwie, wie man so schön sagte, ja, Schwippschwager oder wie bei uns im türkischen Familienkreis, dass du irgendwie über acht Ecken mit jemandem verwandt bist, sondern das ist ja schon irgendwo auch direkte Verwandtschaft. Und vor allen Dingen war die Reaktion der Kinder, also unserer Kinder, die Kleine von meiner Schwägerin ist anderthalb. Mhm. Aber unsere sind ja dann schon im Teenageralter und Reaktion war großartig. Also die sagten die ganze Zeit, ja, ist Familie, ist doch klar, ist Familie. Ja, sag ich, ja klar, so ist es. Aber man hätte auch, also ich hätte vielleicht sogar erwartet, dass gerade Kinder oder eben Jugendliche etwas vielleicht sogar defensiver damit umgehen, nach dem Motto, man tastet sich erstmal ab und so weiter. Aber im Gegenteil, also es war wirklich wie ein Aufblühen unmittelbar nach Kennenlernen. War ein super Wochenende. Vor allen Dingen denke ich, dass meine Frau sehr, sehr glücklich darüber ist, dass man sich jetzt einfach wieder, ich nenne es mal, gefunden hat oder das erste Mal richtig gefunden hat. Und ja, war sehr emotional, gar keine Frage. War auch natürlich etwas, was uns alle beschäftigt hat, auch die Tage davor beschäftigt hat. Und deshalb war es ein großartiges Wochenende und demzufolge auch großartiger Mental Health Moment der Woche.
Fantastisch. Das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Und ich finde, gerade dann, wenn in der Familie es mal geruckelt hat, um es mal vorsichtig zu sagen, und gibt es ja wirklich in jeder Familie, und man dann aber trotzdem wieder den Weg miteinander findet oder zueinander findet und das auf eine gute und tolle Art und Weise, dann ist das ja, was haben wir denn außer Familie, wenn wir hoffentlich eine haben? Und uns darum zu kümmern, ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Klar, wir sind, glaube ich, alle nicht frei von, wie soll ich sagen, Emotionen sowieso nicht, aber einfach auch von gewissen Umständen, die uns dann innerlich verbieten, Dinge zu klären, warum auch immer. Aber wenn es dann passiert, ist es umso besser und hoffentlich auch nachhaltig. Ist ja auch manchmal bei Freundschaften so, dass eine Zeit lang Funkstille ist und plötzlich so, gibt sich der eine einen Ruck und sagt so, vielleicht ist es mal an der Zeit, dass es jetzt auch gut so ist. Toll, sehr, sehr gut. Guck mal, jetzt hast du ein Familienmitglied mehr.
Ja, verrückt, umso schöner. Und bei dir?
Ja, bei mir war es völlig, also im Gegensatz dazu, mutet es sehr lapidar an. Aber habe ich dir schon von unserem Lastenfahrrad erzählt?
Ja, dass du das vor allen Dingen aus, wie viele Kilometer bist du gefahren dafür? 1000?
Berlin.
War doch, ne? War doch.
Ja, 1000. Ja. Habe ich dir auch schon von dem Mental Health Moment erzählt, dass ich das erste Mal gefahren bin?
Nein.
So.
Siehst du? Weil für mich war ja schon legendär, dass du die Strecke absolviert hast, um das Fahrrad zu holen. Da habe ich, hab ich dir ja gesagt. Aber jetzt bin ich mal gespannt.
Genau. Jetzt ist der Lastenfahrrad für mich einfach so das Passat-Kombi der Fahrräder, ne? Also Lastenfahrräder, da habe ich immer sehr drüber gewitzelt. Und ist wirklich so, da fehlten wirklich nur noch hinten drauf auf dem VW-Passat-Kombi Chantal und David an Bord. Dann bist du drin im Game. Und so, dann habe ich jetzt wirklich gedacht, meine Frau ist safe diejenige, die das erste Mal fährt mit dem Ding. Und mit unserer Tochter vorne drin. Weil für mich Fahrradfahren mit einem Elektromotor, das ist irgendwie wirklich Sport aus der Hölle. Das ist so angekommen in der Rente und auch total okay. Also Vor allem die, die dann die etwas Älteren und da draußen, die uns zuhören. Aber für mich war das halt keine Option. To make a long story short, es war fantastisch. Du hast einfach dieses Lastenfahrrad. Dann sitzt deine Tochter vorne drin und giggelt vor Freude die ganze Zeit. Und du kannst mit diesen Dingern, das sind ja Maschinen, ne?
Ja, also auf jeden Fall.
So, da fliegst du also mit diesem Korpus vorne und einem Kind drin und keine Ahnung, fliegst da einfach, wenn es gut läuft, mit 40, 45 km/h einfach mal über die Straße hinweg und denkst dir, pff, geil. Und nein, das Schöne ist eigentlich daran, wie viel Spaß sie daran hat. Und das Schöne ist auch, wenn du dann einfach mal, Spaß gemacht und track irgendwie so meine Strecke. Also ich habe auch in der letzten Folge erzählt, dass ich mein Fahrrad überall mitnehme. Und dann habe ich eine Uhr und dann track ich immer so ein bisschen auch mit Puls und blablabla. Und das ist toll, weil du einfach auch, was ich niemals geglaubt hätte, auch mit so einem Lastenfahrrad deinen Puls hochjagen kannst. Also naja, also hochjagen ist geht, ne? Also so, du kommst dann schon bis 130 Puls oder so, wenn du ein bisschen Gas gibst im fünften Gang und dann so, das geht dann schon. Je nachdem, wenn du vorne noch was drin geladen hast und so, das geht dann. Also du hast wirklich das Gefühl, du machst was für dich, wenn du schon auch dein Kind irgendwie zum Kindergarten bringst. Das ist ein paar Kilometer weg. Und auch, es ist auch ein bisschen bergig und so, also ist ein bisschen was drin. Aber du bist nicht fertig wie die Sau, sondern du hast das Gefühl, du hast dann kurz mal deinen Puls angekurbelt für eine halbe Stunde insgesamt und fühlst dich deshalb schon besser, weil du halt nicht dich ins Auto setzt irgendwie und in Hektik da irgendwie hinfährst, sondern du hast ein anderes Timing von vorne bis hinten. Du hast was für dich getan im ersten Moment schon und alle haben Spaß gehabt, vor allen Dingen sie. Das ist eigentlich, also, und das alles wegen eines doofen Lastenfahrrads. Man denkt irgendwie so, ja, mein Gott, was ist daran Besonderes? Besonders ist einfach wirklich diese verschiedenen Komponenten. Du hast dich bewegt, du hast dich nicht kaputt gemacht, du hast sie hingebracht, sie hat viel Spaß gehabt, die Sonne war da. Wenn es regnet, machst du halt über dieses Verdeck dazu und gut ist. Es ist ausreichend Platz und dann hat nur positive Aspekte. Du lässt die Karre auch stehen, CO2-Abdruck ist irgendwie auch irgendwie ganz okay damit. Also irgendwie rundum. Und das ist jetzt nicht irgendwie lang, weit entfernt von der Familienzusammenführung, aber solche kleinen Aspekte, ich habe einfach ganz safe für mich immer wieder in den letzten Monaten und Jahren immer das Gefühl gehabt, wir wollen einfach wahnsinnig viel immer. Und wir greifen immer noch ganz, ganz viel. Und so ganz, weiß ich nicht, banale Dinge, die einfach längst da sind, die übersehen wir total. Also kleine Dinge geht jetzt auch schon wieder, aber so ein Lastenrad kostet irgendwie auch ganz schön viel Geld, habe ich festgestellt. Haben wir jetzt aber irgendwie in der Agentur haben wir irgendwie so ein Jobrad-Leasing und dann geht das irgendwie. Aber diese stumpfen, einfachen Sachen können so viel beinhalten. Ja, dass das auf jeden Fall mein Mental Health Moment der Woche war und auch etwas war, wo ich nachhaltig hoffentlich auch Spaß dran finde. Jetzt werden wir uns um das Lastenfahrrad prügeln.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Vor allen Dingen mit der Kleinen vorne.
Genau.
Das ist ja das Highlight.
Genau, genau. Und du weißt, wenn man so ins Alter kommt, dann ist das auch die Kniegelenke werden ja auch geschont damit.
Definitiv.
So. Lieber Borak, hol uns doch einmal rein in, ja, es ist nicht nur eine Begrifflichkeit, sondern es steckt letztendlich ja auch ganz schön viel da drin. Languishing.
Ja.
Hol uns einmal rein in die große Welt des Languishing.
Ja, und die ist wirklich groß. Vor allem, wenn man sich nochmal so die letzten paar Jahre vor Augen führt, ist das Languishing richtig populär gewesen. An mir aber jetzt in der Popularität vorbeigegangen, dahingehend, dass ich andere Dinge in dieser Zeit zu tun hatte, aber richtig populär geworden ist während der Covid-19-Pandemie. Und es gibt einen Psychologen, der hat auch sehr, sehr viele Auftritte jetzt in Social Media zum Beispiel. Adam Grant heißt der und der hat einen großen Artikel geschrieben in der New York Times in dieser Zeit. und hat das Languishing, ja, nennen wir es mal, bekannt gemacht. Aber vor ihm gibt es einen Soziologen bzw. Psychologen, Corey Keyes heißt die Person, die letztendlich so, ja, nennen wir es mal, mentale Gesundheitsspektren aufgeführt hat und diese Spektren in drei Teile gliedert. Und da ist das Languishing der zweite Teil, ein sogenannter Zwischenzustand oder das sogenannte vernachlässigte mittlere Kind der psychischen Gesundheit. Und letztendlich beschreibt es fast schon so eine Grauzone oder anders formuliert den Vergleich, glaube ich, der ist am besten passend, ein vor sich hin dümpeln psychischer Art. Und gerade was Thema natürlich oder Phase Covid-Pandemie damals vielen klar gemacht hat, war nun mal dieses, ja, sagen wir mal, dieses Vakuum, in dem man sich befunden hat, also sowohl körperlich als auch geistig und auch funktionell. Also, ne, was mache ich überhaupt? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? deshalb fand ich auch jetzt in dem vielleicht sogar aktuellen Zusammenhang, obwohl ich jetzt nicht auf diese politischen Themen eingehen möchte, weil das ist ein abendfüllendes oder podcastfüllendes Thema. Aber ich glaube, dass wir auch aktuell so einen Zustand haben in der Welt, wo wir schon dahin dümpeln. Vor allen Dingen, wenn es um Meinungsmache geht, vor allen Dingen, wenn es um mediale Beschallung geht. Das Wort Propaganda mag ich nicht so sehr, weil es ist in einer speziellen Ecke. Also dieser Begriff ist in einer speziellen Ecke, obwohl das, denke ich, nicht verdient, dort zu sein. Aber es ist nun mal so, wir leben im Zeitalter des Framings und dann wird auch der Begriff Propaganda geframed und deshalb glaube ich, ist es ein wichtiges Thema, weil man letztendlich, wenn es um die gesundheitliche Gesundheit geht und man sich in dieser Phase befindet, und ich denke, viele, wenn wir im Rahmen der Folge darauf eingehen, werden sicherlich mal die ein oder andere Parallele zum eigenen Leben ziehen können oder gezogen dann haben, wo man sich in diesem ja fast so leeren Raum befunden hat oder vielleicht sogar befindet. Und es gilt letztendlich, Farbe zu bekennen. Und gerade das Thema Farbe bekennen, sich zu positionieren, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, und ich könnte die ganze Zeit so weitermachen. Das ist sicherlich etwas, was mir persönlich auffällt, was vielen fehlt. Und jetzt könnte man denken, ja, jetzt wird er ein bisschen pathetisch und redet wieder über die große, weite Welt. Nein, nein, nein. Ich bleibe in meinem Dunstkreis und bewege mich in meinem Gebiet und bewege mich auch natürlich in meinem Fachgebiet. Und da weiß ich schon, dass da sehr, sehr viele im leeren Raum stehen und sich eben nicht entscheiden können. Gehe ich den Weg A, gehe ich den Weg B, was ist gut für meine Gesundheit, vor allem in körperlicher Art, aber verbunden, spätestens seit der letzten Folge wissen wir das, wie körperliche und geistige Fitness einfach auch zusammenhängen. Und deshalb denke ich, ist es ein sehr interessanter Begriff, der selten gefallen ist, aber einen Zustand meiner Meinung nach beschreibt, der sehr häufig ist.
Es ist interessant, dass es einen, wie soll ich sagen, also andersrum nochmal gesagt, vielleicht so dieses Gefühl von Ziellosigkeit, ne, freudlos, leer zu sein. Du hast es gesagt, dahindümpeln oder auch schmachten oder schmoren oder man sagt ja auch, wir hangeln uns so durch oder in Bayern sagt, wir wursteln uns halt durch. Das ist so ein bisschen so dieses Gefühl von, wir wissen nicht so genau, was wir tun. Wir haben so irgendwie eine Idee, aber es ist alles auch so eine Mattheit. Da kommt man auch so ein bisschen ins Körperliche rein. Und erstaunlicherweise ist es so, ich hatte das auch hier mal im Podcast gesagt, dass es ja sehr viele Psychologinnen und Psychologen gibt, die so diese These aufgestellt haben, Deutschland ist erschöpft. Und resultiert eben Languishing, du hast es ja auch gesagt, aus der Pandemie raus. wo man dann ja ganz oft erlebt hat, dass so eine Lethargie auch am Start war. Eine Freudlosigkeit, weil man einfach auch nicht mehr so richtig wusste, wo ist denn jetzt das Ziel oder lohnt es sich denn überhaupt für ein Ziel noch zu kämpfen? Wir haben das mitgenommen aus der Pandemie und jetzt kommst du wieder in so einen Prozess rein, weil der auch gelernt ist von Menschen und ja, nicht von wenigen Menschen, sondern er ist von einer ganzen Gesellschaft gelernt. Nicht nur in der Gesellschaft in Deutschland, sondern weltweit. Und dann hast du jetzt aktuell zum Beispiel schon wieder die Angriffe auf den Iran. Es ist Krieg. Du hast den Konflikt mit Israel. Du hast die Amerikaner, die sich einmischen. Du hast eine wirtschaftliche Lage, die zumindest mal niedergeschrieben wird. Ja, es geht uns ja deutlich besser, als es immer wieder beschrieben ist. Aber trotzdem wirkt sowas natürlich auch. Weil wenn wir den ganzen Tag erzählt bekommen, dass es sehr, sehr schlecht um uns bestellt ist, dann glauben wir es auch irgendwann. Man muss es uns nur oft genug erzählen. Thema Penetration haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Was ich aber alarmierend finde am Languishing ist, dass wir es noch nicht geschafft haben, diesen Begriff oder dieses Phänomen oder diese Entwicklung, diese Mattheit zu unterbrechen. Also, dass sowas zu einer Pandemie dazugehören kann, kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass sich sowas dann als Krankheit, als Phänomen, nenn es wie du willst, auf jeden Fall etwas, was uns nicht gut tut, dass es die Chance hat, weiter zu existieren. Dass wir das weiter annehmen und dass wir uns da auch ein Stück weit, suhlen in sowas, anstatt wieder zur alten Tugend zurückzukehren und zu sagen, so, nee, wir wollen einfach auch noch mal was. Wir haben auch noch mal was vor für uns persönlich, also persönliche Ziele, das kann ja alles Mögliche sein, und die auch nachzuverfolgen, weil es uns einfach wichtig ist. Oder seien es auch berufliche Ziele. Auch das ist ja kein Geheimnis, wird immer wieder auch konstatiert. Ich glaube, bei Richard David Precht habe ich das mal irgendwann gehört in einem Interview, dass er sagte, wir waren in Deutschland mal besser. Wir waren das Land der Innovationen, wir waren der Exportweltmeister, wir waren in vielen Dingen einfach mal besser. Und jetzt sind wir schlechter geworden. Oder wir sind auch ein ganzes Stück weit sogar richtig schlecht geworden. Auch wie wir mit uns umgehen. Klar hat das natürlich einfach auch was mit Kaufkraft zu tun, aber wenn Menschen halt immer dicker werden, wenn Menschen immer weniger auf sich achten, wenn immer mehr Menschen in Supermärkte gehen und Fertigfutter kaufen, anstatt mal selber zu kochen und so weiter und so fort. Da siehst du einfach auch, wie erschöpft so eine Gesellschaft ist und wie ermattet sie ist und auch diese Ziellosigkeit. Guck mal teilweise Generationen an, die marketingmäßig geclustert werden, wo auch konstatiert wird, dass es Zielgruppen gibt, die gar keine Ziele mehr so richtig haben. Oder die Ziele haben, aber nicht wissen, wie sie da hinkommen sollen. Also gar nicht. Und das, finde ich, ist eine Entwicklung, da geht es nicht nur ums Languishing, doch gibt es schon auch, da geht es schon auch drum, aber vor allen Dingen darum, dass so ein Begriff eigentlich dafür steht, dass große Teile der Gesellschaft gelähmt ist. Und die Frage ist, wenn das so ist, was tun wir denn da dagegen? Da bin ich ja ganz froh, dass ich einen Arzt an Bord habe.
Ja, aber da bräuchten wir vielleicht von der Bundesregierung ein Sondervermögen, damit wir uns damit beschäftigen können.
Das ist ja auch ein schönes Wort, Sondervermögen. Ne? Das mag ich ja besonders gerne. Also die Verklausulierten müssen aber mehr Schulden machen.
Na eben.
Ja.
Ich glaube, dass das ein Problem bei der Kategorisierung und auch wenn wir jetzt Languishing ja einordnen, und ich habe es ja eben als das vernachlässigte mittlere Kind der psychischen Gesundheit bezeichnet, dass die anderen beiden Kinder natürlich für viele sehr schwarz respektive sehr weiß daherkommen. Also nehmen wir mal die positive Variante, das sogenannte Flourishing nach diesem Gesundheitsspektrum, nach Keys. Und wenn man sich die Merkmale des Flourishings mal durchliest, so wie optimale psychische Gesundheit, hohe Lebenszufriedenheit, positive Emotionen, Sinn im Leben. Man fühlt sich engagiert, verbunden, wirksam, erfüllt. Es gibt ein Gefühl von Wachstum, Beitrag und Selbstverwirklichung. Da würde gemäß der, nennen wir es mal, Gesamtsituation, würden ja viele denken, ja, das ist krank, Leute. Also jemand, der so gut drauf ist, der ist krank. So, dabei ist aber der Ansatz, also vieler psychologischer Therapien oder auch Strategien, die Menschen in diesen Prozess zu bringen, also in dieses Flourishing zu kriegen. So, und dann ist der, und jetzt ist die andere Kehrseite der Medaille, die Depression. Also sprich der Worst Case. So, und dann ist natürlich die Frage, wo sieht man sich dann eher? Und es gibt halt für viele wenig Gründe, all diese, nennen wir es mal, Attribute oder Gefühle und Emotionen tatsächlich so zu empfinden. Also würde man sich dann entweder auf die andere Seite der Medaille stellen und sagen, ja, nee, dann, also, wenn das so ist, wenn das Flourishing ist, dann bin ich depressiv. Dann ist die Frage, ob es nicht tatsächlich auch dann Rettungsanker sein kann, sich auf den Rand der Medaille zu stellen und zu sagen, okay, ich gucke mir die eine Seite und die andere an. Aber letztendlich ist es ja so, dass zumindest mental betrachtet einfach ein Dahinvegetieren ist. Und dann ist ja die Frage, wo kippt man dann eher hin, wenn man letztendlich schon so eine gewisse Machtlosigkeit, Kraftlosigkeit, Antriebslosigkeit, eine gewisse Sinnlehre und so weiter. Also ich tue mich da schwer zu denken, ja, dann kippt man bestimmt vom Rand der Medaille aufs Flourishing ohne Hilfe. Vor allen Dingen, wie letztendlich ja auch unser Umfeld, auch die Medienlandschaft, wenn so Dinge fallen im Zusammenhang mit den aktuellen Konflikten wie Drecksarbeit, Präventivangriffe. Also da denke ich mir, also wir bewegen uns schon in falschen Gefilden. Und es wird halt unheimlich viel neutralisiert, und damit meine ich jetzt nicht beschwichtigt, sondern neutralisiert meine ich fast in dem Zusammenhang, dass zum Beispiel menschliche Schicksale nicht zu zählen scheinen. Also das heißt, es wird immer runtergebrochen auf zum Beispiel atomare Themen, dann Themen des Weltfriedens, Themen eben der Positionierung, Machtdarstellung und so weiter. Aber letztendlich, was total vergessen wird, ist das, was menschlich da passiert. Sowohl menschliche Schicksale in Form von Verlusten, und da geht es um Lebensverlust, da geht es um Sachwertverlust, da geht es um existenzielle Verluste. Und in diesem Zusammenhang findet der Mensch, muss man sagen, auch kaum Gehör. Ich habe jetzt vor kurzem einen Fußballer in der Praxis gehabt, halb deutsch, halb israelisch, der auch zum Teil in Israel gespielt hat, also ehemalig, ist in Deutschland ausgebildet worden im Nachwuchsleistungszentrum und ist dann irgendwann nach Israel gegangen, spielt jetzt mittlerweile in Griechenland. Und der hat unter anderem auch zum Zeitpunkt der Auseinandersetzungen am Gazastreifen in Israel Fußball gespielt. Ne? Und der sagt dann auch jetzt, sein Vater lebt in Israel aktuell in Tel Aviv, und er sagt, das ist halt eine völlig kranke Situation. Du hörst die Sirenen, dann weißt du, alles klar, du packst Kind, Frau, Sack und Pack und musst dann in den Bunker und wartest, bis dann alles vorbei ist und kommst dann aus dem Bunker wieder raus. Und er sagt, egal, wenn du fragst, in Israel, die Leute wollen einfach nur Frieden. Die wollen nicht, dass Palästina zerstört wird. Die wollen nicht, dass der Iran bombardiert wird und dass der Iran dann wiederum in die andere Richtung antwortet, dass sich die Amerikaner einmischen, die das vielleicht sogar initiiert haben, munkelt man. Also das heißt, der Mensch, der betroffen ist, nicht die Politiker, die das entscheiden, die nicht betroffen sind, weil sie häufig irgendwo auf einem anderen Festland hocken oder in tiefen Bunkern. Die Menschen finden kein Gehör. Und dann ist es schon meiner Meinung nach schwierig, sich aus dieser Lethargie zu befreien. Wenn du eine gewisse Machtlosigkeit eigentlich empfindest, dass du auch nichts wert bist, aber trotzdem nicht wertvoll bist. Und dann ist es schon eine schwierige Thematik. Und was mir da einfach hilft, auch wenn wir jetzt sagen können, in Deutschland sind wir nicht betroffen, direkt nicht betroffen. Indirekt bereiten wir uns ja, wie wir jetzt aufgrund des Sondervermögens wissen, bereiten wir uns ja auf den Krieg vor, welche auch immer. Und aber trotzdem ist ja aktuell so, dass wir nicht betroffen sind direkt. Aber ich kenne viele Kunden, Bekannte, Freunde in den Lagern, ob das jetzt Palästina ist, ob das Israel ist, ob das der Iran ist. Und mir fehlen da wirklich die Worte. Mir tut das in der Seele weh. Vor allen Dingen, wenn diese Menschen dann über Social Media einfach mitbekommen, wie sich Lager aufstellen und Gruppierungen erzeugt werden. Und zwar gegen den Iran, gegen Israel. Und das ist ja aber eigentlich nicht die Wahrheit. Weil die Wahrheit ist meiner Meinung nach ganz klar. Die Iraner wollen nicht und die Israelis wollen nicht, dass Krieg geführt wird. Aber sie haben es nicht zu entscheiden. Und deshalb hilft es vielleicht, wenn man nicht in diesen Regionen wohnt, lebt, wenn man nicht evakuiert werden muss, wenn man nicht Familie dort hat, dass man aber trotzdem sich damit dahingehend beschäftigt und mal für sich analysiert, in welcher Situation stecke ich? Emotional, finanziell, persönlich, beruflich, sportlich und so weiter. Und ich glaube, dass man auch aus dieser Situation, die weltweit jetzt gerade natürlich dominiert von den Themen her und auch leider von den Schlagzeilen, dass man schon Motivation daraus ziehen kann.
Also ich hab wirklich mich tief eingelesen und es hat mich deshalb interessiert, weil überall ja auch beschrieben wird, dass das jetzt erstmal mit Depressionen nicht unbedingt was direkt zu tun hat, sondern dass es eher so ein Vorläufer ist. Und dass es eben einfach auch so dieses Gefühl ist, dass eigentlich jeder von uns irgendwann mal auch kennt, weil es ja unmenschlich wäre, wenn wir jetzt die ganze Zeit auf der Höhe wären und wenn wir nicht einfach auch mal irgendwann so das Gefühl hätten, keine Ahnung, dass wir irgendwie auch wirklich matt sind oder auch manchmal so ein bisschen vor uns hin dümpeln. Aber es kann ja auch was Positives sein. Also ich finde, vor mich hin zu dümpeln, finde ich manchmal total angenehm, weil ich dann einfach denke, so ja, ich kann mir einfach auch mal eine Auszeit gönnen. Ich bin immer noch fokussiert, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt noch heute noch 10 Projekte gleichzeitig neben meinem normalen Alltag anschieben. Und wenn man sich dann ein bisschen damit auseinandersetzt und tiefer rangeht, dann stellt man fest, dass sehr oft geraten wird, dass wenn man da jetzt wirklich feststeckt und da auch nicht rauskommt, dann ist ein sehr wohl sehr effektives Mittel, in den Flow zu kommen. Und das bedeutet, dass man ganz klar sich kleine Ziele des Alltags vornimmt. Flow kann zum Beispiel sein, so wie ich es beschrieben habe, irgendwie jeden Morgen mit dem Fahrrad zu fahren. Kann sich keine großen Gedanken so machen. So ein bisschen in die Bewegung zu kommen, gar nicht anstrengend, gar nicht jetzt irgendwie schon mal gleich irgendwie ein Radrennen am Morgen, sondern es geht einfach nur darum, irgendwie sich auch zu motivieren und dann kleine Erfolge zu haben. Zum Beispiel stumpf auf so einer Uhr, das irgendwie mitzutracken. Da gibt es ja Uhren, die dann kannst du wählen, Fahrrad fahren, aber was für ein Fahrrad fahren. Dann kannst du unter anderem auch Arbeitsweg angeben, so und dann siehst du so ein bisschen auch deine Daten und du siehst, wie sich das verändert. Und es ist eine Art von Routine. Nichts anderes ist das, ja. Und eben kleine Ziele, weil wir immer dazu neigen, uns auch riesig große Ziele zu setzen. Das muss dann immer auch gleich schon, keine Ahnung, beruflich in irgendeine Sphäre gehen, die wahnsinnig schwer zu erreichen ist. Oder in Beziehungen oder in, keine Ahnung, also immer setzen wir die Latte auch relativ hoch. Und alle Wissenschaftler sagen, es ist völlig okay, wenn man sich auch erstmal wieder kleine Ziele setzt. Erreich sie doch erstmal und komm so auch ein bisschen aus dieser Lethargie, aus diesem dumpfen Gefühl, das da um dich rum ist, erstmal raus. Und vor allen Dingen stopp erstmal diesen Prozess, dass das eben ansonsten in Richtung Depression geht. Also es ist ja so eine Vorstufe davon, oder kann zumindest eine Vorstufe davon sein, dass eben das nicht passiert, sondern dass du es einfach wieder so langsam in die andere Richtung drehst. Auch das ist ja was. Ganz oft wird von uns erwartet, dass wir etwas erkennen, eine Erkenntnis über uns haben und dass wir das sofort ändern. Was schwierig ist manchmal, weil wir einfach auch manchmal auch ganz klar auch gefangen sind in solchen Zuständen der Lethargie, der Angst, der Depression, des Languishings von mir aus. Und trotzdem haben wir natürlich irgendwie immer auch die Chance, sofern es jetzt nicht wirklich richtig pathologisch ist und medikamentös behandelt werden muss, wobei es da ja auch unterschiedliche Theorien gibt, wenn es um Depressionen geht oder psychische Erkrankungen, dass wir uns um uns selbst kümmern, dass wir kleine Schritte machen, dass wir nicht die Erwartungen so hoch stecken, sondern dass wir eben einfach sagen, so, vielleicht ist heute mein Ziel, anstatt 5 Kilometer Fahrrad zu fahren, 7. Oder vielleicht ist mein persönliches Ziel, bevor ich aus dem Haus gehe, ist einfach mal der Haushalt schon komplett erledigt. Oder. Und das, auch das kann durchaus etwas sein, wo du in den Flow kommst. Also beim Spülmaschinen ausladen, das kann ich sagen, da komme ich wirklich in den Flow. Das ist mittlerweile so ein stumpfer Automatismus, fast jeden Morgen, wo du dann sagst so, diese Besteckschublade, voll. Dann nimmst du jedes einzelne Teil langsam raus und tust es wieder zurück und dann überlegst du, wo tust du das hin und jenes hin und so weiter. Das hat für mich einen totalen Flow. Das ist so meine Meditation fast am Morgen. Also auch wieder Rituale einfließen zu lassen übrigens. Auch das gehört zum, in Anführungsstrichen, Flow. Aber wichtig ist, glaube ich, irgendwie dann doch erstmal die Erkenntnis, in sowas drin zu stecken, in einer Form von Language drin zu stecken. Und ich finde, das ist wahnsinnig schwer, oder? Also du kennst es ja von dir selbst vielleicht, aber auch vielleicht von Patientinnen und Patienten. Diese Selbsterkenntnis, da stimmt irgendwas nicht. Egal, ob das jetzt physisch ist oder psychisch ist. Und dann sich einzugestehen, okay, da muss ich vielleicht mal irgendwie nachgucken lassen, da muss ich vielleicht mal irgendwie ran. Das ist schon nicht ganz so ohne. Wobei ich verstanden habe, zumindest meine verstanden zu haben, dass Languishing etwas ist, was jetzt einfach auch immer mal wieder durch die Medien ging, was jetzt noch nicht unbedingt durch einen Arzt behandelt werden muss oder durch einen Psychotherapeut. Das sind so Dinge in unserer Gesellschaft, die unsere Gesellschaft auch ganz gut selber hinkriegen kann. Oder würdest du eher sagen, aufpassen, vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle mal professionelle Hilfe holen?
Also was ich als erstes auch für mich selber verstehen sollte und verstanden habe, ist, dass das natürlich dynamische Prozesse sind. Also ich habe sicherlich auch Phasen, wo ich meiner Meinung nach vielleicht auch, Gott sei Dank, die längeren oder intensiveren oder häufigeren Phasen, wo ich eben flourish bin, wo ich mich einfach wirklich gut fühle, wo es mir gut geht. Aber es gibt natürlich auch die Phasen, wo ich ans Denken komme. Und deshalb ist sicherlich auch das Thema Languishing etwas, in dem sich Menschen halt im Laufe des Lebens zwischen diesen Zuständen und eben dann auch im Languishing immer mal wieder befinden. Und aber das Thema Flow oder Flow-Zustand, wir haben dazu ja auch eine schöne Folge gemacht, sehr hörenswert, gerne auch weiterempfehlen und auch gerne mal bewerten, liken. Wir brauchen noch mal ein paar Sterne. Leute. Also das kann man auch mal machen.
Nicht nur zuhören, nein, sondern auch mal was
nicht
tun.
Nicht nur zuhören, auch mal auf ein paar Sterne drücken. Nein, aber
komm mal in den Flow, komm mal aus genau, eurem Längischen raus.
Genau. Und aber gerade das Thema Flow oder dieser Zustand, dass man in einer Situation oder in einer Tätigkeit eben vollkommen aufgeht, das ist schon ein starker Gegenpol zu der Definition zumindest des Languishings. Aber da ist auch eben wichtig, dass man, also für mich zumindest, weil ich komme auch in verschiedenen Situationen in einen Flow-Zustand, aber das muss eben nicht immer auch produktiv sein. Also man muss jetzt nicht da krampfhaft überlegen, was habe ich damit jetzt getan? Was habe ich der Welt mit diesem Flow-Zustand, den ich da gerade erzeugt habe, gegeben, sondern letztendlich ist man erstmal die eigene Welt und man muss sich selber erstmal was geben. Und ich merke das immer wieder, weil ich es leider ganz, ganz klar leider, obwohl wir es in der einen oder anderen Folge auch schon thematisiert haben, ich spiele einfach zu selten. Ja. Spiele, einfach Spiele. Ne? Nicht jetzt Computerspiele, sondern wirklich Spiele. Und ich habe das ja im Mental Health Moment der Woche beschrieben, dass wir eben diese familiäre Zusammenführung hatten, das Revival. Und da haben wir zum Beispiel gespielt. Ne? Und zwar, bis auf die Kleine, die hat dann schon geschlafen, aber alle anderen, also wir fünf und meine Schwägerin und ihr Mann. Das heißt, wir haben zu siebt dann Hipster gespielt, Hitster, was zum Beispiel auch wirklich alle Altersklassen miteinander verbindet. Und letztendlich ist der Flow-Zustand ja etwas, wo unter anderem einfach das Zeitgefühl verloren geht, weil man eben drin ist, weil man eingesaugt wird in diese Situation. Ich nenne es mal bewusst Situation, nicht nur Tätigkeit, sondern Situation. Und deshalb merke ich halt immer wieder, und es tut mir auch häufig weh, auch im Nachgang weh, wenn dann die Kinder auch sagen, lass uns was spielen, lass uns hier was machen, und dann habe ich halt irgendwas. Ich habe dann irgendwas zu tun. Ja. Und das ist schon schade, weil auch da der Tag hat oder der Abend, an dem wir es gespielt haben, einfach gezeigt hat, wie man da wirklich auch mit 6, 7 Leuten gemeinsam in einen Flow-Zustand kommt, mit einem Medium, was wir hier auch sehr gut beschrieben und thematisiert haben, nämlich Musik. Und deshalb ist es muss halt auch nichts Außergewöhnliches sein. Wenn jemand kreativ ist und sagt, ich backe jetzt mal was oder ich mal was oder ich schreibe mal einen Blogbeitrag oder ein Kapitel für ein Buch, was eventuell nie veröffentlicht wird, alles super. Aber die einfachen Dinge, die uns sofort zur Hand sind, ob das eben ein Spiel ist, ob das Musik ist, ob das ein Buch ist, wo ich persönlich sofort in den Flow-Zustand komme. Oder aber, und auch das ist kein Geheimnis, weil oft von uns zitiert und gebracht, Sport und Bewegung.
Ja.
Ne? Und das sind die Situationen, wo wir uns fühlen können, wo wir uns eben spüren können, wo wir uns auch mal miteinander, also mit uns selber beschäftigen können. Was mir auch sehr gut gefällt, auch wenn es natürlich anglifiziert oder amerikanisiert ist, ist das Thema der Mikromomente oder Micromoments of Meaning, wo man wirklich für einen kurzen Moment einfach nur zum Beispiel jemanden anruft oder was völlig Neues ausprobiert oder eine schöne Tasse Tee bewusst genießt. Und das sind so Situationen, oder ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass ich zum Beispiel gerne mal trödle. Ne? Und ich glaube, da können sich viele nicht drunter vorstellen, was ich damit meine. Aber trödeln heißt, ich habe mal als Beispiel, ich habe einen Termin. Und man kennt das ja, man kommt dann in so eine Hektik rein, die eigentlich gar nicht da ist. Und dann verlangsame ich meine Schritte oder mache einen Umweg, um mich quasi von dieser Hektik um mich von der Hektik nicht sozusagen in Zwang zu bringen. Weil ich entscheide ja in dem Moment, ey, stopp, nimm mal ein bisschen kmh runter. Oder besser gesagt mh. Meter pro Sekunde ist ja keine kmh. Ja. Und Und das ist für mich zum Beispiel etwas, wo ich enorm, also hört sich vielleicht blöd an, ja, aber wo ich enorm runterfahren kann für einen kurzen Moment. Und es gibt natürlich Situationen, da bringt das meine Mitmenschen etwas in Rage. Zum Beispiel beim Einkaufen, meine Frau. aber ich finde das eben wichtig. Also ich finde es wichtig, als würde man, das ist so, als würde man die Zeit anhalten. Und die rast ja bekanntlich. Und ich weiß, dass ich das natürlich nicht schaffe. Ist ja völlig klar. Aber es gibt mir ein Gefühl, dass ich es mache. Und das reicht. Mir reicht das. Um für einen kurzen Moment nochmal auch klar zu machen, was ist jetzt wichtig und was ist weniger wichtig. Und deshalb denke ich, um nochmal zu dem Eingang der Antwort auf deine Frage zu kommen, man muss sich halt dieser Dynamik bewusst sein und dass es eben dynamische Prozesse sind und dass wir sie auch mit einer gewissen Adynamik beeinflussen können.
Also was mich nachhaltig beeindruckt hat, war, obwohl es jetzt irgendwie auch manchmal so ein bisschen auf der Hand liegt, aber wir spielen zu wenig, finde ich einen ganz tollen Satz. Einfach deshalb, weil da so viel mit verbunden ist. Es ist natürlich ganz viel auch drin, so dieses das Miteinander auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben etwas, was nur das Spielen kann, weil da so viele Emotionen mit drin sind und einfach auch so das Eintauchen in eine andere Welt, wenn man will. Und ob das die menschärgerliche Welt ist oder ob das, keine Ahnung, die Siedlerwelt ist oder was auch immer es ist. Und ich war jetzt nie der große Spieler, um ehrlich zu sein, aber immer, wenn ich es getan habe, dann habe ich es total genossen. Weil das eben genauso auch so eine bisschen eine Flucht nicht, aber das Eintauchen in eine andere Welt war. Was ich super gerne gemacht hatte, das ist aber, hat damit nicht so richtig was zu tun, ist eher so Konsolenspielerei. Das war mal so, weiß ich nicht, ich glaube für so ein Jahr, anderthalb fand ich das mal sehr, sehr spannend. Habe dann festgestellt, dass das eigentlich mit Spielen nichts zu tun hat, sondern dass das vor allen Dingen die Vereinsamung dann doch fördert, weil du natürlich dann irgendwann eins wirst mit dem Computer und mit dem Bildschirm, aber nicht eins wirst mit Freunden. Und ich glaube auch, dass neben dem Spielen eins wahnsinnig wichtig ist, wenn es um Languishing geht. Freundschaften pflegen. Echte Freundschaften pflegen. Also nicht jetzt irgendwie mit irgendwelchen Leuten um die Häuser ziehen, von mir aus auch. Aber wirklich echte Freundschaften zu pflegen. Davon hat man in der Regel dann nicht so wahnsinnig viele. Das sind dann irgendwie mal drei, vielleicht oder vier, vielleicht auch, wenn man sehr glücklich ist, fünf Freunde oder beste Freunde. Das zu pflegen, finde ich, das braucht nicht nur Zeit, sondern man kriegt auch wahnsinnig viel, im besten Fall, an Impulsen zurück. Und ich finde, das allerbeste Mittel für oder gegen Languishing sind Impulse. Immer wieder Impulse und die kriegst du eben von außen und dafür musst du eben einfach auch rausgehen. Und was bringt es, wenn du dich, keine Ahnung, fit für alles Mögliche machst, aber gehst nicht aus dem Haus? Wirst du halt einfach nicht gesehen. Und ich glaube, dieses Gesehenwerden ist wahnsinnig wichtig für uns Menschen. Also nicht gesehen werden im Sinne von, ach guck mal, ich sehe dich, du stehst ja da, sondern einfach gesehen werden, wer ich bin, was ich bin, wofür ich stehe und so weiter. So dieses gesehen werden und dass es Menschen gibt, die einen sehen und die einen nicht vergessen und die einen, die sehen, dass es einem vielleicht nicht gerade besonders gut geht und sie dann noch darauf reagieren. Und wenn es dieses Wort Languishing ist, was man manchmal vielleicht gar nicht so, wenn man es nicht kannte, ich übrigens auch nicht, gar nicht so richtig auf den Punkt bringen kann, dann ist es aber trotzdem gut, dass man dieses Wort hat und dann auch was damit anfangen kann. Und für mein Dafürhalten, und da muss ich mir so ein bisschen selber an die Nase packen, weil es gibt ein paar Freunde, super enge Freunde, und die Freunde pflege ich auch. Und es gibt so ein, zwei, die sind eigentlich Freunde, aber da ist der Kontakt im Moment nicht da, ist abgebrochen. Und mir hat vor nicht allzu langer Zeit jemand gesagt, den ich nur einmal getroffen habe, und das war ein sehr, sehr schöner Austausch, eher auf beruflicher Ebene, und der schrieb mir dann noch eine sehr persönliche Nachricht und schrieb, danke nochmal für das tolle Gespräch und für die Begegnung. Sie haben mich da an einen Freund erinnert, den ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gesprochen habe, wo ich nur zurückgeschrieben habe. Super lieben Dank, tolles, ganz, ganz tolles Kompliment. Wirklich danke für das Kompliment, aber kümmern Sie sich ruhig mal um den Freund. Mal gucken, ich sehe den jetzt irgendwann im Juli und ich bin mal gespannt, ob er das gemacht hat. Aber ich finde das so elementar, weil wenn man jetzt nochmal auf den Ursprung des Languishing geht und woher das kommt, nämlich aus der Pandemie, da war ja genau das eigentlich das, was uns so furchtbar gefehlt hat. Der Kontakt mit lieben Menschen.
Ja.
Wer einen geliebten Menschen im Krankenhaus hatte, konnte ihn nicht besuchen. Wer darauf angewiesen war, vielleicht auf eine Therapie oder medizinisch oder so, es war einfach nicht möglich. Vieles war einfach nicht möglich. Und wir haben ja diese Möglichkeiten jetzt. Und insofern kann man, glaube ich, auch einiges aufarbeiten, wenn es um Languishing geht. Und das hat für mich eigentlich unmittelbar damit zu tun, sich mit Menschen zu treffen, Menschen zuzuhören, sich Menschen zu offenbaren, Dinge auszutauschen und so weiter. Und ich glaube, weil dann hast du doch eigentlich alles, was du brauchst, um ja aus dieser Mattheit auch rauszukommen. Aber vielleicht ist es auch Teil der Wahrheit, dass echte Freundschaften heutzutage für viele gar nicht so einfach herzustellen sind und zu pflegen sind.
Oder aufrechtzuerhalten sind. Aber letztendlich ist, glaube ich, das Thema Languishing etwas, was sehr häufig, vielleicht viel, viel häufiger vorkommt als die depressive Episode und auch das himmelhochjauchzend. Und letztendlich führen soziale Verbindungen und Beziehungen dazu, dass man sich auch austauschen kann und vielleicht sogar dann erfährt und weiß, oh, es geht anderen ähnlich wie mir. Und das kann eben auch entlasten. Und letztendlich sind wir nun mal ja Herdentiere. Es gibt zwar immer den einen oder anderen Ausreißer und den einen oder anderen Streuner, aber eigentlich sind wir schon Gruppen- und Herdentiere. Und deshalb finden wir sicherlich auch, wenn es jetzt nicht um, du hast vorhin kurz gefragt, ob man dann nicht auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte, sollte man natürlich, wenn man da selber nicht rauskommt und vor allen Dingen sich vielleicht auch nicht einzuordnen weiß, wo bin ich, treibe ich jetzt dahin oder gibt es einfache Möglichkeiten, die jetzt keiner tiefergehenden Therapie oder gar auch einer medikamentösen Therapie entsprechen, um da eben rauszukommen. Und aber oft sind es eben dann die Begegnungen, oft sind es die Gespräche, oft sind es auch Nachrichten, dass man einfach mal eine Nachricht kurz absetzt und dann sagt, hör mal zu, mir geht's aktuell so, ich möchte gern darüber quatschen. Oder ich möchte eine Einschätzung dazu haben. Und da gibt es, denke ich, nichts Besseres, als sich auszutauschen.
Ich überlege gerade, es gibt so einen Freund, den habe ich wirklich schon länger nicht mehr gesprochen. Leider ist, glaube ich, nicht akut unter Languishing. Glaube nicht. Aber ich glaube, den müsste ich doch nach dieser Folge mal anrufen. Werde ich auch machen, glaube ich.
Ja, siehst du, dann hat die Folge doch was Gutes.
Ja, auf mehreren Ebenen, wie immer bei diesen Folgen. Und ich werde sie ein wenig vermissen, denn wir gehen jetzt in eine Sommerpause. Bedeutet, wir legen uns ein bisschen auf die faule Haut und pflegen Freundschaften, spielen, machen ein bisschen Sport, essen gesund, was auch immer.
Ja.
Und kehren dann wieder frisch zurück.
Das ist so. Da freue ich mich auch wieder sehr drauf. Ich werde dich vermissen.
Dito.
Auf diesem Kanal auf jeden Fall. Und hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Zuhörer vielleicht die Zeit nutzen und auch mal die alten Folgen noch mal zu Gemüte führen und uns weiterempfehlen. Und wie gesagt, gerne auch paar Sterne verteilen.
So wird's gemacht. Dann allen da draußen einen schönen Sommer und wir hören uns nach dem Sommer wieder.
Bis bald. Ich freue mich. Bald. Schönes Wochenende.
Ja.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.